So, ich habe das Vorrecht, heute das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich glaube, das hat dieser Tanz auch sehr gut zum Ausdruck gebracht. Eben der Kopf der Schlange ist zertreten und Jesus ist der Durchbrecher. Er hat Freiheit für uns und Durchbrüche für uns. Und ich glaube, da, wo du dich selber nach einem Durchbruch sehnst, sei es heute der Tag des Durchbruchs. Amen. Ja, komm, sag das mal zu deinen Nachbarn. Heute ist der Tag des Durchbruchs. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe das Wort Gottes. Jesus selber sagt, dass er das Wort ist. Und da, wo wir das Wort Gottes studieren, wo wir das Wort Gottes lesen, wo wir uns mit der Bibel beschäftigen, das ist genauso, wie wenn wir uns mit Jesus selber beschäftigen und Zeit mit ihm verbringen. Also deshalb die Empfehlung, ja, schnapp deine Bibel, lies sie, ganz egal, ob das in einem Buch oder um Handy oder sonst wo ist, aber Gott will zu uns reden durch sein Wort. Und so habe ich das diese Woche auch gemacht, wie so oft. Und am Dienstag früh fing der Herr an, über eine ganz bestimmte Stelle zu reden, an der ich gerade eben so vorbeilas. Und eine Stelle, die sehr, sehr bekannt ist. Und ihr werdet sie auch bestimmt, viele von euch werden sie erkennen und eben auch wissen, was da passiert ist. Aber wie das eben manchmal so ist, wenn man die Bibel liest, und vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass Gott auf einmal den Fokus auf eine ganz spezielle Stelle legt, auf ein spezielles Wort oder irgendwie sowas. Und so ging es mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir ganz persönlich richtig gedient, ja, in dieser Woche. Und deshalb möchte ich das heute hier weitergeben und ich bete dafür, dass es dir genauso dient und dass du damit was anfangen kannst, ja. Und der Titel der Botschaft heißt Das Geheimnis der karmesinroten Schnur. Ja, und viele von euch, da klingelt es schon und da kommt dann eben sowas wie Josua und Rahab irgendwie zum Gespräch. Und das ist auch richtig. Und ich möchte, du kannst schon gerne deine Bibel aufschlagen bei Josua 2. Da wird es heute hauptsächlich darum gehen. Und wir möchten uns zuerst mal die Geschichte anschauen. Also das Volk Israel verlässt Ägypten und sie wollen in das verheißene Land hineinkommen. Und eben, wie es so ist, sie bleiben 40 Jahre in der Wüste. Warum? Weil eben 10 Kundschafter, die Mose losgeschickt hat, einen schlechten Report gebracht haben. Ja, sie haben gesagt, es ist unmöglich, das Land Israel einzunehmen. Das sind Riesen und die sind alle so stark und so befestigt, die Städte und dies und das. Also schien unmöglich zu sein. Aber 2 waren dabei, das war Josua und Kaleb. Die haben gesagt, hey, komm, let's go, wir nehmen das Land ein. Aber die 10 hatten so eine krasse Stimme, dass das ganze Volk Israel gesagt hat, nee, das wird nichts. Und aufgrund dieses Unglaubens mussten sie 40 Jahre durch die Wüste irren. Und eben nach diesen 40 Jahren ist eben dann auch irgendwann Mose gestorben und Josua wurde der Nachfolger von Mose. Und im Buch Josua, was wir gerade schon aufgeschlagen haben, da eben sehen wir und lesen wir, wie das Volk Israel das Land eingenommen hat. Und das ist eigentlich eine ganz besondere Geschichte, weil 600 Jahre vorher hat Gott zu Abraham gesprochen, das Land will ich dir geben. Und so lange hat es gedauert, bis eben Josua kam und er hatte jetzt diese wundervolle Aufgabe, das Land einzunehmen. Und in Josua 2 stehen sie also kurz davor, in das Land Israel einzumarschieren. Und auch Josua schickt Kundschafter los. Er macht es jetzt ein bisschen anders wie Mose. Er schickt eben nur 2 los. Ja, wahrscheinlich die 2, die irgendwie Glauben haben, die entschlossen sind. Und die sind vermutlich nicht 40 Tage weg, sondern die einzige Zeitangabe, die wir eben hier finden, sind, dass sie 3 Tage unterwegs sind. Und sie haben einen speziellen Auftrag, nicht das ganze Land zu erkunden, sondern nur eine einzige Stadt, die Stadt Jericho. Und weil das eben die erste Stadt war, die Josua einnehmen musste, eben die auch ganz in der Nähe war, eben von dem Ort, wo sie gerade waren. Vielleicht können wir kurz die Karte einblenden, dann seht ihr das mal. Sie hatten sich da in Schittim niedergelassen, ganz rechts unten, und die Kundschafter mussten dann eben hier rüber wandern nach Jericho und eben dort die Stadt erkunden. Und Dann mussten sie sich noch mal kurz 3 Tage verstecken, sind dann in das Bergland gegangen, das seht ihr hier bei diesen gestrichelten Linien, und dann sind sie so wieder zurückgekommen. Und Josua ist dann mit dem Volk Israel durch den Jordan, das ist auch ganz interessante Geschichte, das ist dann Kapitel 3 und Kapitel 4 und Kapitel 5, da lesen wir dann eben, wie sie eben sich beschnitten haben, dann eben in Gilgal, schon im verheißenen Land, wie sie das Passa gefeiert haben und wie sie dann letztendlich auch Jericho eingenommen haben. Aber wir gehen jetzt eben nochmal zurück zu den Kundschaftern, und sie waren dann, sie machten sich auf und gingen nach Jericho hinein. Und ich weiß nicht warum, das können wir eben hier auch nicht rauslesen, dass sie bei einer Prostituierten landeten. Aber Gott hatte mit dieser Frau etwas ganz Spezielles vor, und sie heißt Rahab. Und mittlerweile erfährt der König von Jericho, da sind Kundschafter in der Stadt, und er lässt sie suchen, er möchte sie gefangen nehmen, und eben hat auch mitbekommen, dass sie eben bei Rahab waren. Und so wird also Rahab befragt, und sie sagt, ja, die waren schon hier, aber die sind schon lange wieder gegangen. Jagt ihnen schnell hinterher, dann werdet ihr sie vielleicht noch erwischen. Und so machen sie sich auf den Weg, und währenddessen hat eben die Rahab die Kundschafter auf ihrem Dach unter dem Schilf versteckt, und dann fängt sie an, mit ihnen zu sprechen, und da schauen wir uns jetzt mal den Vers 12 an, und da heißt es: Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, so sagt die Rahab, dass so wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern samt allen Angehörigen, die am Leben lassen und unsere Seele vom Tod erretten werdet. Und also sie bittet die Kundschafter darum, um ihr eigenes Leben und das Leben ihrer ganzen Familie, weil sie weiß, dass eben Israel schon viele andere Könige besiegt hat, und eben, dass sie genauso auch Jericho einnehmen werden und eben sehr wahrscheinlich da auch alle anderen umbringen wird. Und so ließ sie dann eben die Kundschafter an einem Seil an der Stadtmauer nieder. Und wir lesen dann in dem Vers 18 bis 21, siehe, wenn ihr in das Land kommt, so sollst du, so sagen die Kundschafter, denn siehe, wenn wir in dieses Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast, und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt. Wir aber unschuldig, wenn aber Hand gelegt wird an jemanden von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Da sprach sie, es sei wie ihr gesagt, und sie ließ sie gehen, und sie gingen hin, sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Und dann eben folgen jetzt die 3 Kapitel, von denen ich schon gesprochen habe, Überquerung des Jordans, die Beschneidung, die Feier des Passafests. Und dann im 6. Kapitel, müssen wir kurz springen, wird eben Jericho eingenommen. Und dann erinnert sich Josua, aber die Stadt und Vers 17, Kapitel 6, Vers 17, und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Und dann geht es eben noch weiter, Vers 22 bis 25, aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet hatten: Geht in das Haus der Hure und bringt die Frau von dort heraus samt all ihren Angehörigen, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus mit ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und all ihren Angehörigen. Und ihr ganzes Geschlecht führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israel unter. Aber die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer, nur das Silber und Gold und die ehernen und eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses des Herrn. So ließ Josua die Hure Rahab leben samt dem Haus ihres Vaters, allen ihren Angehörigen, und sie blieb mitten in Israel wohnen bis zu diesem Tag, weil sie die Boten verbarg, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Und was sehr besonders ist, eben, dass Rahab eben nicht zu dem Volk Israel gehört hat, aber dass sie dennoch eben Teil des Volkes Israel wurde. Und ihr ganzes Leben hat sich verändert. Sie heiratete dann auch einen Mann namens Salmon, und von dem lesen wir im Neuen Testament in Matthäus 1, Vers 5. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, und Isai, wissen wir, ist der Vater von David. Und damit ist Rahab, diese Hure Rahab, Teil eben des Stammbaums von Jesus geworden. Und ich finde es sehr bemerkenswert, eben, dass Gott das Leben von dieser Frau so komplett, total verändert hat. So, ihre Bestimmung war es eigentlich, in Jericho zu sterben mit allen anderen. Aber sie hat den Unterschied gemacht. Und Gott hat ihr Leben komplett verändert, nicht nur gerettet, nicht nur, dass sie weiter gelebt hat, sondern Gott hat ihr ein Standing gegeben, das bis in die heutige Zeit hineinreicht, weil wir eben alle an Jesus glauben. Und wir wollen uns anschauen, was ist das Besondere an dieser Rahab, und dann eben den Fokus auch speziell auf das Geheimnis der karmesinroten Schnur legen. Amen. Okay, Punkt 1. Rahab hatte einen weiten Geist. Die Bedeutung von Rahab ist weit und geräumig. Und ich glaube, das hat sie auch gelebt. Sie hat sich nicht eins gemacht mit allen anderen, mit der Furcht, mit der Angst, mit dieser Weltuntergangsstimmung oder Jericho-Untergangsstimmung, es wird alles aus sein, sondern sie hat ihre Augen aufgehoben und hat geschaut, wo ist ein Weg, wo ist ein Ausweg, wo ist eine Lösung, was kann jetzt passieren? Und sie hatte von dem Volk Israels gehört, sie hatte gehört, was Gott mit ihnen gemacht hat, wie Gott sie gebraucht hatte, und ich glaube, darauf hat sie ihre Hoffnung gelegt und hat sich entschieden, ja, ich möchte aus den normalen Bahnen auskehren, ich möchte in die Weite, in das, was Gott vorhat. Und ihr Lieben, wir leben auch in einer Zeit von Krisen, und scheinbar kommt eine Krise nach der anderen, und eben die Bewohner von Jericho standen vor der größten Krise ihres Lebens und sie verzagten, aber Rahab mit ihrem weiten Geist nicht. Und wir wissen nicht, wie das passiert ist, wie die Kundschafter zu ihr kamen, ob sie sie eingeladen haben oder ob sie selber dorthin gegangen sind. Aber sie war bereit, ihr Leben zu riskieren, um aus dieser Krise herauszukommen, und sie versteckte die Kundschafter. Sie war bereit, Dinge anders zu machen, als sie es bisher gewohnt war. Und ich glaube, das ist der erste Schlüssel, wenn wir bereit sein wollen, in die Weite zu gehen, einen weiten Raum zu haben, dass wir bereit sind, Dinge anders zu machen. Vielleicht fordert Jesus dich heute Nachmittag heraus, Dinge zu verändern und anders zu machen. So, viele kennen das Zitat von Albert Einstein, der sagte, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja. Gott möchte dir einen weiten Geist geben und eben auch Veränderungen. So, wir hatten erst vor kurzem hier ein Gesamtleitertreffen, und einige von den Zellgruppenleitern waren hier auf der Bühne, und sie berichteten eben, dass sie immer wieder ihre Zellgruppen anders machen. Ja. Dass es nicht jeden Dienstag dasselbe ist. Und sie erleben, wie der Heilige Geist sich darin bewegt. So, Punkt 1 war weiter Raum. So, Punkt 2, Rahab war eine Frau des Glaubens. Ja, und das können wir im Neuen Testament lesen. In Hebräer 11, Vers 31 heißt es, durch den Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Ja, also Rahab hat es, man sagt es so immer wieder, hat es in die Hall of Fame der Glaubenshelden der Bibel geschafft. Ja, das heißt, ihre Grundlage war Glaube. Ja, sie wusste, dass Gott eingreift, wenn sie an ihn vertraut, wenn sie ihm komplett vertraut. Und sie wusste, sie glaubte an das Unmögliche. Ja, eben, dass Gott sie aus dieser Situation, wo eigentlich Tod und Zerstörung vor ihr stand, sie und nicht nur sie, sondern sie und ihre ganze Familie überleben werden. Und Glaube fängt da an, wo unsere eigenen persönlichen Fähigkeiten aufhören. Das, was du aus eigener Kraft und Anstrengung nicht tun kannst, da beginnt Glaube. Ja, das fängt zum Beispiel an, wenn du für jemand betest für Heilung. Ja, weil vermutlich kann niemand von uns irgendjemand heilen. Aber wir können für Heilung beten, so wie das nachher nach dem Gottesdienst hinten im Healing Room geschieht. Das sind Menschen, Mitarbeiter, die investieren ihren Glauben und die sehen Heilungen. Ja, weil ihr Gott ihr Glauben belohnt. Genauso, wenn du dafür betest, dass sich jemand bekehrt, vielleicht in deiner Familie, ein Kollege. Ja, das kannst du menschlich nicht machen. Aber du kannst Zeugnis geben, du kannst davon reden, du kannst für sie beten und glauben, dass Gott das Wunder tut und Menschen zu ihm durchbrechen. So, das Dritte ist, Rahab ist eine Frau der Tat. Ja, so, das ist eben immer die direkte Folge von Glaube, sind Werke und Taten, also der Schritt aufs Wasser, so wie es Petrus getan hat. Und das lesen wir auch im Neuen Testament von Rahab. Jakobus 2, Vers 24 und 25, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab dadurch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm, auf einem anderen Weg entließ und auf einem anderen Weg entließ. Das heißt, sie hat nicht einfach nur geglaubt, Gott, du wirst mich hier irgendwie retten und hat sich in den Sessel gesetzt. Nein, sie hat ihrem Glauben Werke sehen lassen. Ja, sie hat die Kundschafter aufgenommen, sie hat mit ihnen gesprochen, wie wir es gelesen haben. Und das ist immer eine Folge, eine Reaktion auf das Reden Gottes, ja, dass ich mich in Bewegung setze. Ja. Und wenn Gott heute Nachmittag zu dir redet, dann setz dich in Bewegung. Dann frag den Herrn, was für eine konkrete Tat folgt aus deinem Reden heraus. Ja. Frag den Herrn, was möchtest du in meinem Leben verändern? Gibt es Bereiche, die du neu machen möchtest? Ja, in meiner Zeit, meinem Geld, meinem Beruf, meinen Hobbys, meinen Beziehungen? Ist es so, wie es dir gefällt? Oder was willst du verändern? Was soll ich tun? So, sie war eine Frau der Tat und hat Zeichen und Wunder erlebt. So, und Punkt 4, sie hat ein Fundament. Eine Frau mit Fundament. So, wir haben schon gehört, sie war eine Prostituierte. Und das ist nicht gerade der Beruf, den man sich gerne aussucht. Oft ist es eher so, dass das durch eine Not herauskommt, eben, dass man in einen solchen Beruf hineingerät. Doch ganz egal, wie es dazu kam, die Bibel verurteilt Hurerei aufs Schärfste. 5. Mose 23, Vers 18 und 19, da lesen wir, unter den Töchtern Israel soll keine Hure und unter den Söhnen Israels kein Hurer sein. Du sollst keinen Hurenlohn noch Hurengeld in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen, für irgendein Gelübde, denn beides ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Um es ganz deutlich zu sagen, es war und es ist Sünde in Gottes Augen. Sünde wie jede andere, die uns von dem lebendigen Gott trennt. So war auch Rahab eine Ungläubige, eine Sünderin, die zuerst mal von Gott getrennt war. Und jetzt kommen wir auf das Geheimnis dieser karmesinroten Schnur zu sprechen. Und ich möchte noch mal diesen Vers lesen, Vers 18 im Kapitel 2. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast. Und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und das war das Zeichen woran eben das Volk Israel erkennen sollte, oh, da wohnt die Rahab mit ihrer Familie. Das ist der Ort, den wir nicht zerstören, nicht, der nicht unter den Bann kommt, sondern der dem Rettung verheißen ist. Und wir wollen das zuerst mal uns die Farbe Rot anschauen. So, das hebräische Wort für Rot, Adam, lässt sich von derselben Wurzel ableiten wie das Wort Adam, was Mensch bedeutet, und auch Damm, was Blut bedeutet. Und ich finde es sehr herausragend, eben dass diese Farbe Rot eben auf Adam zurückgeht, was Mensch bedeutet. Und wir wissen, dass durch Adam auch die Sünde in die Welt kam und dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, durch das Blut Jesu von dieser Sünde reingewaschen zu werden. Das heißt, wir brauchen das Blut und das ist eben Rot. Und Gott möchte durch sein Blut, durch das Blut Jesu, uns reinwaschen von aller Sünde. Und wenn das passiert, dann ist es auch ganz egal, wie schuldig wir vor dem Herrn stehen. Dann gilt seine Gnade. Und diese Gnade hat er schon in Jesaja vorausgesagt. Jesaja 1, Vers 18. Da heißt es, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde wie Scharlach sind, so soll sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Und da ist die Rede, dass Gott, selbst wenn unsere Sünde blutrot ist, dass er sie weiß wäscht wie Schnee. Was für eine starke Verheißung. Was für eine Gnade Gottes, dass er uns wirklich mit seinem Blut reinwischt. Etwas, was nichts anderes tun kann, nicht das beste Waschmittel oder sonst irgendetwas. Nur das Blut Jesu. Und wir sehen auch hier in diesem Vers ist wieder von Karmesin die Rede, genauso wie auch bei dieser karmesinroten Schnur in Josua. Und hast du dich schon mal gefragt, ich habe mich am Dienstagmorgen eben gefragt, was bedeutet Karmesin und wie man das eben heutzutage macht. Man gibt es mal kurz in ChatGPT oder einem anderen KI ein. Und da kommt heraus, Karmesin ist ein kräftiges, lebhaftes Rot, das oft als Farbe für Stoffe, Farbstoffe oder Pigmente verwendet wird. Die Farbe Karmesin wird aus dem getrockneten und zermahlenen Körper der weiblichen Cochenillenschildlaus gewonnen, die auf Feigenkakteen lebt. Ja? Hast du das schon mal gewusst, ja, dass eben so eine spezielle Schildlaus dieses Karmesin enthält und auf die weibliche Schildlaus dann sozusagen zermalmen wird, Klammer auf, die männlichen, da funktioniert das nicht, weil die leben nur 24 Stunden, da geht's nicht, ja. Aber um dir mal zu zeigen, wie sowas aussieht, habe ich einen kleinen Film vorbereitet.
Jeden Tag sammelt Läusebauer Tito mit einer Art Läuseschaufel trächtige Weibchen, also Weibchen, die Eier in sich tragen. Der Grund? Diese schwangeren Läuse haben besonders viel rote Farbe in sich. Wie man hier sieht. Das ist eigentlich kein Blut. Man nimmt an, dass der rote Farbstoff zur Abwehr von Fressfeinden dient. Also. Von Natur aus sind die Läuse schwarz. Was wie Schimmel aussieht, ist eine Schutzschicht gegen die kanarische Sonne und den Wind. Damit hat auch
und so weiter. Also von Galileo, ihr könnt es auch gerne mal ganz anschauen, über die Gewinnung von Karmesin und eben diesen Schildläusen. Und du siehst, wie sie getrocknet und dann zermahlen werden. Und wenn man sie schon allein hier, haben wir es gesehen, zerdrückt, kommt diese rote Farbe hervor, ja, die du auch schon mal genossen hast, weil in vielen Lebensmitteln ist die auch enthalten. Also irgendwelchen Haribos oder sonstigen Sachen, ja. Also zurück zur Predigt, ja. Diese rote Schnur hat also eine besondere Bedeutung und eben dieses Rot wurde aus getrockneten und zermahlenen Körpern dieser speziellen Schildlaus gewonnen. Und ich glaube, dass die Bedeutung und auch die Gewinnung von diesem Rot, von diesem Farbstoff, der ja ganz klar auch ein Vergleich auch zu dem Blut Jesu ist, kein Zufall ist. Und wir können das in zwei Richtungen vergleichen. Einmal zu dem, was Jesus am Kreuz getan hat. So, wenn wir die Kreuzigungsgeschichte lesen, dann lesen wir auch von einem ausgetrockneten Jesus. Im Johannesevangelium steht, dass Jesus ausrief, mich dürstet. Und wir sehen, wie ihm immer wieder versucht wird, was zum Trinken zu geben. Jesus hing dort ausgetrocknet. Und Jesus hing genauso auch am Kreuz zermahlen. Die Folter, die Schläge, die Peitschenhiebe, die Nägel, die seine Hände und Füße durchbohrten, die Dornenkrone, all das zermalte im wahrsten Sinne des Wortes den Körper von Jesus. Rotes Blut floss überall heraus aus seinen Wunden, ähnlich wie das bei den Schildläusen der Fall ist, wenn sie zerdrückt werden. Und ich glaube, auch für uns oder für Rahab hat das eine Bedeutung. Ich glaube, Rahab wusste, dass es so in ihrem Leben nicht mehr weitergehen kann. Sie war von vielen Männern zerstört, am Ende verzweifelt über die Situation, vor dem Jericho stand. Sie war zerbrochen, zermahlen über ihr eigenes Leben. Da war nichts mehr, auf das sie noch stolz sein könnte. Und in der Situation bekannte sie sich zu dem Gott Israel. Sie glaubte, dass Gott Israels ihr Leben retten könnte. Und sie vertraute dieser karmesinroten Schnur und bildlich gesprochen dem Blut des Lammes, der Rettung, dass sie gerettet wird. Und das wird eben in vielen Texten auch als Vergleich genommen mit dem, wie das Volk Israel auszog und sie das allererste Mal Pessach feierten. Und sie schlachteten ein Lamm in jedem Haushalt und sie strichen das Blut des Lammes an den Türrahmen. Und der Todesengel konnte nicht zutreten, sondern er verschonte jeden Einzelnen durch das Blut des Lammes. Und genau so hat auch Rahab überlebt, weil sie im übertragenen Sinne das Blut des Lammes an ihrem Haus hatte. Und so hat sie und ihr ganzes Haus überlebt. Und ich möchte dir etwas weitergeben, was das bedeutet, dass eben dieses Karmesin durch dieses Zermahlen entsteht. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass Gott möchte, dass wir zerbrochen vor ihm sind, dass wir zerschlagen sind. Ja, so wir lesen das in Psalm 51 von David: Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Und es hat David gebetet, als er am Ende war, als er selber in Hurerei gefangen war, in Ehebruch gefangen war. Da hat er das gebetet. Und ich möchte dir 5 Kennzeichen geben, was so ein Zeichen ist, wenn wir noch nicht zerbrochen sind, wenn wir noch nicht zermahlen sind. Woran kannst du das erkennen? Und es sind auch Kennzeichen, wo Gott zu mir gesprochen hat. Erstens, in einer ständigen Verteidigungshaltung vor Gott und Menschen zu sein. Gott fordert dich heraus, etwas zu tun oder etwas steht an. Und du bist dabei, dich innerlich zu verteidigen vor Menschen oder vor Gott selber. Und es ist ein Kampf gegen den Willen Gottes, gegen das, was Gott von dir möchte. Oder auch ein Kampf gegen deine Berufung, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und wir kommen zu Punkt 2, du bist in einer ständigen inneren Argumentation. Du fängst an, mit Gott zu argumentieren, du fängst an, mit Menschen zu argumentieren. Und oft ist es ein Zeichen davon, dass du noch nicht zerbrochen bist, dass du dich noch nicht völlig Gott und seinem Willen ausgeliefert hast. Genauso ein Festhalten an Minderwertigkeit und Überforderung. Es ist mir zu viel, ich kann das nicht, ich bin nicht der Richtige. Und all solche Gedanken hatte ich auch in der letzten Woche und habe gemerkt, Gott möchte da was zerbrechen. Er möchte was zermalmen, er möchte was zermahlen in meinem Herzen, was hart geworden ist. Genauso das Festhalten an alten Prägungen, vielleicht Prägungen aus deiner Familie, deiner Herkunft, wie du aufgewachsen bist. Auch da sagt Gott, bist du bereit, dich auf was Neues einzulassen, was komplett Neues? So wie Rahab, die gesagt hat, okay, ich verlasse Jericho und ich folge dem Gott Israels, ich folge dem Volk Israel. Und Härte können wir auch da feststellen, wo man sich auf Götzendienst einlässt. Dinge, die auf einmal wichtiger sind oder wichtiger werden als Gott, mit denen man sich viel beschäftigt und so weiter. Ja, das bezeichnet die Bibel als Götzendienst und das spricht auch von einer Verhärtung. Aber wie können wir das Blut Jesu in Anspruch nehmen? Wie können wir da herauskommen? Und dann noch zum Schluss 4 Schritte der Demut, der Inanspruchnahme des Blutes Jesu. So, das allererste ist Umkehr. So, Rahab setzte alles auf eine Karte. Und diese Karte heißt für uns Jesus. So, sie wendete sich von ihrem alten, sündigen Leben als Hure komplett ab. Sie schützte das, was Gott wichtig war, die Kundschafter. Sie setzte sich mit Haut und Haaren für das Reich Gottes ein, war bereit, den Willen Gottes zu tun. Und Gott fordert uns genauso auf, umzukehren zu Jesus. Ganze Sache zu machen mit ihm. Es gibt so ein Sprichwort, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ja. Gott möchte, dass wir Jesus ganz nachfolgen. So wie Rahab, die gesagt hat, okay, ich werde alles dafür tun. Und wenn es mich mein Leben kostet. So Punkt 2, ein Schritt der Demut ist, sich zermahlen zu lassen. Und das ist die Inanspruchnahme des Blutes Jesu. Die Bibel nennt das Buße. Das heißt, ich beuge mich vor Jesus und ich bitte ihn, all meine Schuld und Sünde mit seinem kostbaren, am Kreuz vergossenen Blut zu bedecken. Und damit zermahle ich die Werke der Sünde. Das Blut Jesu bedeckt sie und wäscht mich rein. So, das dritte ist die Integration, habe ich das genannt. Also Rahab integriert sich völlig in das Volk Israel und dient von nun an dem Gott Israels. Sie heiratete, wie wir es gehört haben, Salmon und wurde zur Urgroßmutter von David. Und Gott hat ihr ein komplett neues, erfülltes Leben geschenkt. Und der vierte Punkt ist der Impact. Da, wo wir Schritte der Demut gehen, haben wir immer einen Impact. Ja. Und in Sprüche 22, Vers 4 lesen wir, dass der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Ja. Und genau das hat Rahab empfangen. Und deshalb wird sie im Neuen Testament erwähnt als Vorbild des Glaubens, als eine Frau der Tat. Sie hat einen Impact gehabt auf die ersten Christen und auf viele bis heute noch. Und der Schlüssel war, sie war bereit, sich einpflanzen zu lassen, in das Volk Israel eingepfropft, in den Ölbaum versorgt von der Wurzel, so wie es Paulus in Römer 11 beschreibt. Und dazu fordert uns Gott genauso heraus, dass wir uns einpfropfen lassen in die Wurzel, in Geist der Söhne, zieh uns. Und ihr Lieben, ich war dann am Donnerstag im 24-7 und ich hatte das Vorrecht, am Anfang ein paar Minuten alleine dort zu beten. Und habe nochmal dem Herrn alles ausgeliefert, wo ich selber gemerkt habe, oh, da sind Dinge hart geworden. Da warst du nicht zerbrochen, nicht zermahlen. Und Lieben, als ich das gemacht habe, kam so die Gegenwart Gottes, da kam so die Liebe, die Gnade Gottes auf mein Leben, dass ich gesagt habe, Jesus, ich bin dir so, so dankbar. Und ihr Lieben, das passiert, da wo wir uns ihm ganz ausliefern, wo wir das Blut Jesu ganz für uns in Anspruch nehmen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, wir wollen noch zusammen beten.